Ich möchte alle recht herzlich begrüßen, wo ich es noch nicht persönlich gemacht habe. Aber ich möchte den Vöcklerbruckern, also euch, wirklich im Namen der Bergmannsmission einmal Danke sagen, weil das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ihr seid die, die uns einladen hier in diesem Haus und die uns dann auch nachher bewirten und alles zur Verfügung stellen. Und das ist auch Gemeinschaft. Und wir haben diesen Vers heute schon gehört aus dem ersten Petrusbrief. So erweist ihr auch euren Brüdern und Schwestern auch wirklich diese Liebe. Bevor ich zur Predigt komme, möchte ich aber mit zwei Fragen beginnen. Die erste Frage lautet, wer von euch kennt die biblische Figur Tola und wer kann sie zeitlich einordnen? Also jetzt haben wir so ein Déjà-vu für die Vöcklerbrucker. Warum frage ich? Ein Richter und ihr habt ja eine achtteilige Predigtserie gehabt, das ist Ende des Jahres seid ihr fertig geworden. Und wir in Ampelwang haben und sind noch mittendrin, auch schon seit gut einem Jahr, dieses Thema, dieses Richterbuch. Und am Donnerstag habe ich ja wieder Leitung, da schauen wir uns ja diesen übernächsten Jahr hier und dann kommt eben der Jefter, da schauen wir uns den Jefter fertig an. Also wir haben da eine gemeinsame Zeit eigentlich gehabt, ohne dass es abgesprochen war. Zweite Frage, was ist eine Schachtel Toffifee wert? Wieder so ein Déjà-vu für die Vöcklerbrucker. Die Antwort ist, was ist die Antwort, Matthias? Der Blickwinkel. Der Blickwinkel macht es aus, der dreiteilige Blickwinkel. Und diese Predigt, also da hast du ja erster Petrusbrief, Teil 1, also ich nehme an, da kommen noch weitere Teile. Und wir in Ampelwang sind, wenn der Andreas die Leitung hat am Donnerstag, in diesem ersten Petrusbrief. Also Gott führt. Auch da schauen wir uns gemeinsam was an. Was haben wir heute als Vers gehabt? 1. Petrus Kapitel 2, Vers 17. Und bei der Predigt braucht es nur einmal umschlagen. Da sind wir auch schon beim Predigtext. Also Gott führt, das ist schon interessant. Gut. Okay. Das Thema heute, wie sieht es denn aus mit der Hoffnung in den Krisenzeiten unseres Lebens? Und ich denke, das kennen wir, das wissen wir, dass eben unsere Tage nicht immer schön sind und gut sind, sondern dass es eben auch diese schlechten Tage gibt. Und oftmals ist es so, dass es über viele Jahre wirklich gut läuft. Und plötzlich wird es dann wirklich schwierig. So ein paar Beispiele aus dem Umfeld von mir. Eine Routineuntersuchung beim Doktor und der Arzt macht dann vielleicht ein ernstes Gesicht, sagt, diese PSA-Werte passen nicht ganz und schickt uns dann zu einem Facharzt mit einer Überweisung und plötzlich ist alles irgendwie ganz anders. Anderes Beispiel, das zweite Kind ist unterwegs, im Haus sind sie jetzt vielleicht 3 Jahre in etwa, er hat einen Termin beim Arbeitgeber, er wird den Arbeitsplatz verlieren, am Abend sagt er seiner Frau und sie sind da gesessen, haben bitterlich geweint, weil sie keinen Ausweg mehr momentan sehen. Und ein weiteres Beispiel noch, der Sohn, der halbwüchsige Sohn macht den Eltern solche Schwierigkeiten, Alkohol, auch im Drogenmilieu unterwegs und er verliert seinen Führerschein und macht dann auch im Drogen- und im Alkoholrausch den Fehler, ein Auto in Betrieb zu nehmen und verursacht mehrere Verkehrsunfälle und die Eltern wissen in dieser Situation eigentlich nicht mehr, wie es weitergeht. Und dann fragen wir uns, gibt es denn eigentlich Hoffnung in solchen Situationen? Und ich würde euch jetzt gern sagen oder so einen Rat geben, so einen ultimativ allgemeingültigen Rat, aber das kann ich nicht. Und darum schauen wir mal, was Gottes Wort, was Gott uns in diesem Petrusbrief geschrieben hat. 1. Petrus, Kapitel 4, die Verse 12 und 13. Da heißt es, meine lieben Freunde, wundert euch nicht über die heftigen Anfeindungen, die jetzt erfahrt. Sie sollen euren Glauben prüfen und festigen und sind nichts Außergewöhnliches. Freut euch vielmehr darüber, dass ihr mit Christus leidet, dann werdet ihr auch jubeln und euch freuen, wenn er in all seiner Herrlichkeit erscheint. Und wollen wir nochmal beten. Lieber Vater, danke für diesen Gottesdienst und auch für all diese lieben Menschen, Geschwister, Brüder, die heute auch hier sind. Und ich möchte auch Danke sagen für deinen Plan, den du mit uns hast, aber auch mit den ganzen Gemeinden weltweit. Ich möchte auch Danke sagen, dass wir heute etwas davon hören dürfen. Ich möchte aber auch Danke sagen, dass das, was Gemeinde ausmacht, dass das kein Spiel ist und dass das keine Unterhaltung ist, sondern dass es Leben ist. Vater, du bist das Zentrum der Geschichte, du bist der Anker in der Zeit, du bist der Ursprung allen Lebens und du bist unser Ziel in Ewigkeit. Und ich möchte Danke sagen, dass das so ist und dass das stimmt. Und ich möchte dich auch bitten, dass du jetzt mir hilfst, dass du mich segnest, aber auch, dass du jetzt die Herzen öffnest, ein Stück weit, damit dein Wort wieder darin Platz hat. In diesem Namen, Amen. Ihr habt es gehört, was uns Petrus da schreibt, und ihr habt es auch das gelesen, was er uns da schreibt. Und wir denken, na, ein toller Zuspruch. Und so ist es bei mir und ich glaube bei euch nicht anders. Wir sind ja immer wieder auf diese Zusprüche angewiesen, auf diesen Trost, auf diese Ermutigung, immer wieder. Warum? Weil das Leben eben über weite Strecken nicht leicht ist. Es ist nicht immer einfach und es ist nicht immer schön und es gibt vieles, was uns Angst macht und oft fühlen wir uns wirklich von allen Seiten auch bedroht. Und ein irischer Schriftsteller, C.S. Lewis, wir kennen ihn vielleicht durch diese Verfilmungen seiner Bücher, die Chroniken von Narnia, hat ein Buch geschrieben, das heißt Über den Schmerz. Ich möchte einige Zeilen daraus vorlesen und ich denke, wir wissen dann gleich, worum es geht. Er schreibt Folgendes: Ich gehe so vor mich hin auf meinem Lebensweg, in meinem alltäglichen, selbstzufriedenen und gottesfernen Zustand. Denke nur an das gesellige Zusammensein mit Freunden am nächsten Tag oder an die Arbeit, mit der ich heute meine Eitelkeiten frönen kann, oder an den nächsten Urlaub oder an das nächste Buch. Da lässt plötzlich ein stechender Schmerz im Magenbereich, der ein ernstes Anzeichen einer ernsten Krankheit sein könnte, oder die Schlagseite in der Zeitung, die uns alle mit einer Lebensbedrohung konfrontiert, plötzlich das ganze Kartenhaus zusammenstürzen. Zuerst bin ich am Boden zerstört, mein ganzes kleinbürgerliches Glück wird zu einem Haufen kaputtes Spielzeug. Dann, langsam und widerwillig, Stück für Stück, bemühe ich mich um die innere Einstellung, die ich eigentlich haben sollte. Ich mache mir klar, dass die Spielsachen nie dazu gedacht waren, mein Herz zu beherrschen, dass mein wahres Gut in einer anderen Welt liegt und dass mein einzig wahrer Schatz Christus ist. Zitat Ende. Wir wissen das alles. Und dennoch fürchten wir es so sehr. Und irgendwann erreicht uns dieses Leid. Irgendwann. Wie ein Feuersturm. Und diese Verse, die ich zuerst gelesen habe, ich habe mir da einige Übersetzungen angeschaut, heißen in einer anderen Übersetzung: Liebe Freunde, wundert euch nicht über die Nöte, die wie ein Feuersturm über euch hereingebrochen sind und durch die euer Glaube auf die Probe gestellt wird. Wie ein Feuersturm oder wie diese Hitze, wie Luther übersetzt. Und ich denke, manche von euch stecken vielleicht gerade mitten in so einem Feuersturm. Und ich brauche kein Prophet sein, wenn ich so durch die Reihen schaue. Und ich kenne ja einige auch aus unserer Gemeinde, wo ich eben weiß, dass sie genau in so einer Situation jetzt drinnen sind. Und Petrus, der uns diesen Brief schreibt, so denke ich, der schreibt, das wissen wir, an Christen, denen es momentan nicht so gut geht, aber er schreibt vielleicht auch an Christen, an uns, die er darauf vorbereiten will, dass eben solche Zeiten kommen und dass sie nicht überraschend kommen und dass sie uns nicht aus der Bahn werfen. Nochmals, meine lieben Freunde, wundert euch nicht über die harte Probe, die wie ein Feuersturm über euch gekommen ist. Damals konkret in Form von Verfolgung. Verfolgung um des Glaubens willen. Ich denke, ich muss nicht großartig jetzt das erklären. Ich habe eingangs einige Beispiele genannt von solchen Feuerstürmen in unserem Leben. Und der Petrus gibt uns jetzt einen scheinbar hilfreichen Rat. Aber dieser Rat wirkt auf den ersten Moment vielleicht wenig hilfreich, vielleicht sogar ein bisschen sonderbar. Nochmals, sie sollen euren Glauben prüfen, sind nichts Außergewöhnliches, freut euch vielmehr darüber, dass ihr mit Christus leidet, dann werdet ihr auch jubeln und euch mit ihm freuen, wenn er in all seiner Herrlichkeit erscheint. Also wenn du mittendrin steckst, Feuersturm, Leid, Not, Verzweiflung und dann kommt so eine Aufforderung wie freu dich, dann wirkt dieser Satz auf den ersten Augenblick nicht sehr tröstlich. Aber es ist ja nicht nur Petrus, der uns sowas schreibt, sondern ich denke, es muss Gott sehr wichtig gewesen sein, denn wir lesen fast identische Verse im Hebräerbrief und der andere Apostel Jakobus schreibt uns fast sowas Ähnliches, Jakobus 1, 2 bis 4. Liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Ihr wisst doch, dass er, also der Glaube, durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird. Diese Standhaftigkeit soll in eurem ganzen Leben ihre Wirkung entfalten, damit ihr in jeder Beziehung zu reifen und tadellose Christen werdet, denen es an nichts fehlt. Also Menschen im Feuersturm, in der Krise ihres Lebens, der Herausforderung des Alltags. Und dann, denke ich, müssen uns, die wir Kinder Gottes sind, eigentlich einige Wahrheiten bewusst sein. Diese erste Wahrheit, und da sage ich euch nichts Neues, Krisen gehören ganz einfach dazu. Krisen gehören zur Nachfolge Jesu. Und da gibt es aber so Christen, die vermitteln uns den Eindruck, dass mit dem Christsein eigentlich all die Schwierigkeiten weg wären. Das heißt, du bist Christ und deine Ehe verläuft ab dem Zeitpunkt absolut harmonisch, ohne Streitigkeiten. Du wirst Christ, die Gesundheit ist unverwüstlich, die Akne verschwindet wie von selbst, das Übergewicht irgendwo auch. Die Karriere geht steil nach oben, die Haare fangen wieder an zu sprießen oder werden wieder irgendwo schwarz und sie schon mal grau werden. Gut. Bankkonto fühlt sich wie von selbst, Beziehungen heilen von alleine, Österreich wird Fußballweltmeister und in der Und in der Vöcklabrucker Freikirche herrscht immer Friede, Freude, Sonnenschein. Aber das hat mit einem eigentlichen Christsein ja nichts zu tun. Petrus, Jakobus, der Hebräerbrief und letztlich Jesus Christus selbst sprechen da eher von einer Ausnahme und nicht von der Regel. Nochmals, liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Andere Übersetzung, in mancherlei Anfechtungen. So, was steht hier? Immer wieder. Verschiedene Anfechtungen. Vielfacher Form. Das bedeutet, es gehört einfach dazu, zu unserer Nachfolge, zu unserem Leben. Und wer so in dieser Probe des Glaubens sich jetzt befindet, immer wieder, verschiedene Anfechtungen, verschiedene Prüfungen des Glaubens, da befindet sich ja in bester Gesellschaft. Warum? Weil es uns ja allen ein Stück weit so geht. Immer wieder. Nicht dauernd. Natürlich nicht dauernd, aber immer wieder mal. Es gehört zu unserem Leben dazu. Und ich habe mir diese Woche diesen Index, den neuen Index, angeschaut von Open Door, Weltverfolgungsindex. Da habe ich mir gedacht, weltweit so eine große Christenverfolgung. Hört ja nicht auf, immer wieder, diese Anfechtungen. Aber wisst ihr, diese Krisen, die führen uns auch zusammen und wir hören dann eigentlich wieder besser aufeinander. Zweite Wahrheit, und das ist uns auch klar, es gibt eben diese unterschiedlichen Herausforderungen, unterschiedlichen Prüfungen. Kann jetzt eine plötzliche Krankheit sein, ein finanzieller Verlust, der Verlust der geliebten Ehefrau, Ehemannes, Kindes, Verlust der geliebten Eltern. Das sind so Dinge, die, wo die Sabine und ich schon immer sagen, also da fürcht man uns schon, weil wir ja wissen, irgendwann kommt eben sowas. Und es trifft uns ganz unverbreitet. Und ich denke jetzt an einen Mann in unserer Gemeinde, der vor einigen Jahren seine Frau verloren hat, der jetzt vor kurzem seinen Arbeitsplatz verloren hat und auch mit gesundheitlichen Problemen kämpft. Das heißt, Gott lässt diese unterschiedlichen Prüfungen einfach zu. Und wir sollen innerlich darauf vorbereitet sein. Die dritte Wahrheit: So Krisenzeiten in unserem Leben, die stärken unseren Glauben. Jakobus schreibt: Denn durch Bewährungsproben wird euer Glaube fest und unerschütterlich. Ich denke, egal was jetzt die Ursache der Prüfung in unserem Leben ist, solche Zeiten reduzieren unser Leben auf das Wesentliche. Wir singen in einem Lied: Großes wird groß, Kleines wird klein. Und so ist es dann wirklich. Und wie schreibt C.S. Lewis? Ich mache mir klar, dass diese Spielsachen nie dazu gedacht waren, mein Herz zu beherrschen, dass mein wahres Gut in einer anderen Welt liegt und dass mein einzig wahrer Schatz Christus ist. Unsere einzige wahre Beute, nicht? Wie Matthäus heute schon gelesen hat, aus dem längsten Kapitel 119, Vers 142, diese Beute in Gottes Wort, aber da steckt ja eben alles drinnen, was wir brauchen. Plötzlich wird Gebet wieder wichtig, ich lese wieder intensiv in Gottes Wort, und wie schreibt Theodor Fontaine mal so schön? Not lehrt beten. Und wie geht dieser Satz weiter? Und wer immer satt ist, der betet nicht viel. Dem es immer gut geht, der betet nicht viel. Und ich denke, in diesen Krisenzeiten, in diesen Prüfungen, in diesen Anfechtungen redet Gott wieder ganz neu zu mir. Oder vielleicht nicht ganz neu, sondern ich höre wieder ganz neu hin. Und wir kennen auch dieses Sprichwort, dein Wort in Gottes Ohr. Und das ist eben ein verkehrtes Sprichwort. Eigentlich müsste es heißen, Gottes Wort in deinem Ohr. Das wäre das Wichtige. Also in dieser Krisenzeit sind dann unsere Sinne wieder geschärft. Und jetzt ganz was Wesentliches, Zeiten der Prüfung sind immer Zeiten, wo unser Gottvertrauen herausgefordert wird. Aber in der Regel gehen wir gestärkt aus solchen Zeiten hervor. Zeiten der Prüfung sind immer Zeiten, wo unser Gottvertrauen herausgefordert wird. Aber in der Regel gehen wir gestärkt daraus hervor. Weil Gott uns wieder nahe ist? Fragezeichen? Nein. Weil wir für sein Reden, für sein Wirken, für sein Wort wieder offen sind. Er hat mich wieder durchgebracht. Jesus ist mir wieder nahe. Und die vierte Wahrheit: Ohne diese schweren Zeiten, so gibt es keine wirkliche Reife des Glaubens. Es gab einmal so einen wissenschaftlichen Versuch, da hat man so ein überdimensionales, großes Treibhaus gebaut, also so eine künstliche Welt erschaffen. Ideale Bedingungen. Temperatur hat gepasst, das Licht hat gepasst, der Dünger hat gepasst, CO2-Werte hat gepasst, es hat alles gepasst. Und diese Pflanzen drin, die sind auch ganz ordentlich gewachsen. Nur die großen Pflanzen hatten Probleme, da hingen die Äste irgendwie so herunter, die Blätter eben auch. Man hat sich dann lange gefragt, was ist denn eigentlich der Grund dafür? Und dann ist man der Sache auf die Spur gekommen. Was hat denn diesen Pflanzen gefehlt? Der Wind. Der Wind. Also ohne Wind konnten diese Pflanzen nicht diese innere Struktur ausbilden, die notwendig ist, damit man diese Stabilität bekommt, die notwendig ist. Und was wichtig ist, was für diese Pflanzen, dieser Wind ist, das ist für uns der Glaube und diese Prüfung. Und ohne Gegenwind, ohne Prüfungen, ohne Anfechtung kann der Christ auch nicht diese innere Struktur, diese Festigkeit ausbilden, die notwendig ist, um in den wirklichen Feuersturm dann auch zu bestehen. Feuersturm, da denke ich an diese drei Freunde von Daniel im Feuerofen. Also da haben wir wirklich einen Feuersturm. Aber ihr Glaube wurde auf die Probe gestellt und sie haben diese Prüfung auch bestanden. Manche Prüfungen sind kurz und eben andere wie dieser Feuersturm. Da können wir nicht einfach davonlaufen. Und was tun wir, wenn uns der Boden unter den Füßen weggezogen wird? Geraten wir in Panik? Zweifeln wir an Gottes Liebe? Wie war denn das bei Petrus selbst? Man muss ja fragen, Petrus, wenn du uns solche Verse schreibst, wie war es denn bei dir? Und wir wissen aus Gottes Wort, er war immer an vorderster Front, hat sich immer hervorgetan. Bei der Verklärung, übers Wasser ist er gegangen. Kapitel 26, Matthäus, haben wir heute auch einleitend zum Abendmahl gelesen. Und was sagt er denn da zu Jesus? Ich möchte es vorlesen. Wenn sich auch all die anderen an dir ärgern, so will ich doch mich niemals ärgern. Und wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Da überhebt er sich sogar ein bisschen über die anderen. Wenn auch alle anderen sich ärgern, ich nicht, aber all die anderen vielleicht, die Jünger. Und dann kommen wir zu diesem Punkt, wo sich eben herausstellen muss, oder wo sich sein Glaube beweisen muss. Erste Bewährungsprobe, Garten Gethsemane. Jesus sagt, ich brauche diese Gebetsunterstützung. Und Petrus schläft dreimal ein. Dann, als Jesus verhaftet wird, wird er gefragt von einer einfachen Magd, von einem Knecht, von einer Menschengruppe, ob er denn zu Jesus gehört. Und dreimal unter Eid leugnet er. Und ich denke, das ist so dieser absolute Tiefpunkt in der Karriere des Petrus, in seiner Nachfolge. Und Jesus schaut diesen Mann an, das steht im Lukas-Evangelium, und Petrus dreht um, geht raus und weint bitterlich. Und das sind dann so Momente, wo wir alles hinschmeißen wollen. Wo wir sagen, hat ja alles keinen Sinn mehr. Gott hört ja sowieso nicht. All mein Vornehmen, all das, was ich geglaubt habe, wo ich beim Lobpreis mitgesungen habe, wo ich bei den Predigten genickt habe, wo ich Verantwortung in den Gemeinden getragen habe, bringt ja alles nichts. Er weint und geht raus. Was tun wir, wenn wir von Jesu Wort überführt werden? Wenn Gottes Wort uns ertappt, unser Versagen aufzeigt, Demut, Einsicht oder Hochmut, oder ist es uns einfach egal? Petrus weint und geht raus. Aber wir wissen, dass nach diesem Tiefpunkt Jesus dem Petrus aufs Neue begegnet und dann stellt ihm dreimal diese Frage, diese einfache Frage, hast du mich lieb? Nur das eine. Nur diese kurze Frage, hast du mich lieb? Und wenn Petrus sonst nichts mehr beantworten konnte, das konnte er noch beantworten. Er sagt, Herr, du weißt alle Dinge und du weißt auch, dass ich dich lieb habe. Und dann fängt Jesus mit diesem Mann neu an, mit dem Mann, der so kümmerlich versorgt hat, der so in die Krise geraten ist, und er wird dann zu einer festen Säule der ersten Gemeinde. Und darum kann Petrus uns so einen Brief schreiben, weil er gelernt hat, im Feuersturm des Versagens neu zu beginnen. Und wenn ihr mal 42 Minuten lang Zeit habt, dann könnt ihr euch zu diesem Punkt der Predigt herunterladen. Der Matthias hat sie vor 5 Monaten gehalten. Da geht er noch ein bisschen mehr auf diesen Punkt ein, herunterzuladen auf der Homepage der Vöcklabrucker Freikirche. Nochmals, weil Petrus gelernt hat, inmitten des Feuersturms, im Feuersturm des Versagens, kann uns eben Folgendes schreiben. Meine lieben Freunde, wundert euch nicht über die heftigen Anfeindungen, die ihr jetzt erfahrt. Sie sollen euren Glauben prüfen und festigen und sind nichts Außergewöhnliches. Das kann nur jemand schreiben, der gelernt hat, Gott ist immer noch interessiert an mir, trotz meines Versagens, trotz meiner Not. Und ich denke, wir können von ihm lernen, wie wir reagieren, wenn uns sowas passiert. Gott sagt uns in seinem Wort, dass Krisen, Prüfungen nichts Ungewöhnliches sind in unserem Leben, dass sie dazugehören. So wie Schularbeiten, Prüfungen in der Schule. Sie gehören zur Ausbildung, sie gehören zur Reife und ich kenne keinen, der sie liebt, der dann sagt, so eine Mathematikprüfung, das ist so das Highlight vom ganzen Schuljahr oder so eine Geschichtsprüfung, das ist was, alles andere kannst du vergessen, aber diese Geschichtsprüfung, auf die freue ich mich ja schon seit 12 Monaten. Ich habe 2 Kinder und in all diesen Jahren, wo sie in die Schule gegangen sind, habe ich niemals so einen Satz gehört wie, ich freue mich auf die Mathematik-Schularbeit. Und hätte die Janine oder der Kevin jemals sowas gesagt, glaube ich, hätte einen Arzt angerufen. Aber Schularbeiten, Mathematiktests, Geschichte, Chemie, Mechanik, Physikprüfungen, die gehören dazu. Und sie begleiten uns die ganze Zeit, während wir so lernend unterwegs sind. Sie zeigen, wo wir stehen und ob wir reif genug sind, einen Schritt weiter zu gehen. Sie helfen uns, das Ziel zu erreichen und einen erfolgreichen Abschluss zu bekommen. Und Gottes Lehrplan für unser Leben macht er keine Ausnahme. Die Prüfung, die er uns zumutet, sollen auch zeigen, wo wir geistlich stehen, damit wir auch ans Ziel kommen. Und in Zeiten von Krisen wird deutlich, ob dein Glaube mehr ist als nur so ein frommes Gefühl oder wie es Werner vor einer Woche hier vorne gesagt hat, ob es mehr ist als nur Gemeindeaktivität. Also es ist nichts Außergewöhnliches und wir sollten hier wach sein und wir sollten uns auch vor falschen Propheten hüten, die uns weismachen, dass Glaube immer bedeutet, es geht uns gut, wir haben viel Geld, alle mögen uns und wir bleiben immer gesund. Das ist ja Irrlehre, das steht im krassen Gegensatz zu dem, was uns Gottes Wort lehrt. Und da müsst ihr mal diesen 2. Korintherbrief lesen, dieses Kapitel 11, wo wir dann sehen, was dem Paulus alles widerfährt und was der Paulus da wirklich aushalten muss. Und Petrus setzt dem Ganzen noch eins drauf, indem er schreibt, freut euch vielmehr darüber, dass ihr mit Christus leidet, dann werdet ihr auch jubeln und euch mit ihm freuen, wenn er in all seiner Herrlichkeit erscheint. Nochmals, freut euch, heftig. Geht es um Leid, geht es um Not, Anfechtung, Bitterkeit, Krankheit. Warum? Weil das dem Petrus nochmal zeigt, dieser Gott ist interessiert an mir, er arbeitet noch an mir und weil diese Prüfungen uns näher zu Jesus bringen. Und weil sie nötig sind, dass wir bei all diesen Spielsachen das Nötigste nicht vergessen, dass Christus unser einzig wahrer Schatz ist. Hebräer 12,7 heißt es, wenn ihr also in Nöte durchmachen müsst, dann seht darin Gottes Absicht, euch zu erziehen. Also Not, Leid, Anfechtungen bringen uns in unserer geistlichen Reife weiter. Nur mal diese Prüfungen in der Schule. Und ich denke, ohne diese Prüfungen wären wir ohne Verständnis für das Leiden von Jesus Christus, für sein Sterben, wir könnten nichts Wertvolles entdecken am Kreuz. Und das Kreuz wäre für uns immer mehr ein Ärgernis und nicht dieses Zeichen des Sieges. Und ich weiß nicht, ob ihr das gewusst habt, also dieser Hohe Rat, dieser Sanhedrin hat 22 eigene Gesetze gebrochen, damit sie Jesus überhaupt verurteilen konnten. Und wenn wir so an diese Geiselung denken, dann schreibt Paulus in diesem 2. Korintherbrief im Kapitel 11, dass er 5-mal diese jüdische Geiselung bekommen hat. Und die heißt 40 weniger 1, wenn ihr dort lest. Warum 40 weniger 1? Müsst ihr mal im Alten Testament nachschauen, 5. Buch Mose, Kapitel 25. Da heißt es, wenn 2 Männer aneinander geraten und es wird Gericht gesprochen, dann soll der Schuldige verurteilt werden und da bekommt er eben diese Schläge, muss sich niederlegen auf dem Rücken und nach dem Ausmaß, was eben angestellt hat, aber maximal 40. damit man ihn nicht umbringt sozusagen. Und da hat dann diese jüdische Gelehrsamkeit um dieses Gesetz Gesetze gesponnen, diese Mischner. Und dann hat man Angst gehabt, dass man dem vielleicht mehr Schläge gibt als 40, weil sonst würde man das Gesetz brechen und dann würde man Schuld auf sich laden. Hat man gesagt, dann schauen wir lieber, dass wir auf der sicheren Seite sind, weil wenn wir uns schon verzählen, dann sind wir immer noch auf 40. Drum 40 minus 1, also 39. Aber das war eine jüdische Geiselung. Die Geiselung, die Jesus erhalten hat, das war nicht die jüdische Geiselung, das war diese römische Geiselung. Nicht 40. Viel, viel mehr. Und nicht diese kurzen Lederriemen, sondern diese langen, die sich um den Körper gewunden haben. Am Ende war da drauf Nägeln, Knochen, Eisensplitter. Also da wurden wirklich die Knochen und die Muskulatur offengelegt. Dornenkrone, nicht vergleichbar mit unseren Dornen. Die israelitischen Dornen schauen ganz anders aus. Verspottung des eigenen Volkes, Sadduzäer, Pharisäer, hat er ausgehalten. Die römischen Soldaten haben ihn verspottet. Die beiden Verbrecher links und rechts haben ihn verspottet. Am Kreuz 3 Stunden lang den Zorn der Menschen ausgehalten. 3 Stunden anschließend den Zorn Gottes ausgehalten, was noch wesentlich schlimmer war. Und dann schreibt uns Petrus einige Verse vorher, im Kapitel 3, Vers 18, denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten. Warum? Damit er euch zu Gott führe. Der Weg zu Gott geht nur über das Leid Jesu Christi. Ohne Blut vergießen keine Sündenvergebung. Im Alten Testament können wir das nachlesen, im 3. Buch Mose, Kapitel 17 oder im Neuen Testament, im Hebräerbrief, Kapitel 9. Aber ich denke, auch wir können in unserem Leid, also ein Leid, das war ein Weg für andere sein, in unserem Feuersturm. Denn wieder einige Verse vorher, Vers 15, Kapitel 3, schreibt eben Petrus, ihr, die ihr so verfolgt werdet, in dieser Anfechtung steht, seid alle Zeit bereit, gerade in schwierigen Zeiten, Rede und Antwort zu stehen, wenn dich jemand fragt, warum du von dieser, ich füge jetzt lebendigen, Hoffnung erfüllt bist. Also die anderen, wenn sie sehen, dass wir in unserem Feuersturm, in unserem Leid, diese Hoffnung haben, dann können wir für andere diese Leiter sein zu Gott. Und denk auch an Paulus, sind wir nochmals im 2. Korintherbrief, Kapitel 9, wo zuerst aufzählt, was ihm alles widerfahren ist, und dann schreibt er von diesem Pfahl im Fleisch und bittet Gott, dass er ihm diesen wegnimmt, vielleicht eine Krankheit oder vielleicht auch diese Ursache dieser ganzen Misshandlungen. Was sagt denn Gott? Er nimmt sie ihn nicht weg. Und dann schreibt er, trotzdem, Vers 10, darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen, in Ängsten, um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Also Gott wird in unserer Schwachheit, in unserer Not mächtig und stark. Und noch etwas macht oder wird durch diese Prüfung deutlich, wir sind hier ja nicht auf Dauer zu Hause. Wir haben hier keine bleibende Stadt und darum ist für ein Kind Gottes der Tod eigentlich nicht diese große Katastrophe, sondern er ist Eingang in die Herrlichkeit Gottes, denn uns erwartet ja wer? Uns erwartet ja der Herr. Uns erwartet eine ewige Belohnung. Jakobus 1,12 schreibt, Jakobus, selig ist, wer Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben. Und darum geht's. Und darum kann er Dietrich Bonhoeffer in der Gefangenschaft, kurz vor seinem Tod bei den Nazis, uns diese bekannten Verse schreiben. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. und reichst uns den schweren Kelch, den bittern. Des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar, ohne Zittern, aus deiner guten und geliebten Hand. Selig ist, wer Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben. Darum kann Bonhoeffer in dieser scheinbar hoffnungslosen Lage diese hoffnungsvollen Zeilen schreiben. Und wisst ihr, wenn er schreibt von einem Kelch, der angefüllt ist mit Leid bis zum höchsten Rand, dann bedeutet das bis oben hin. Das Ding ist voll. Man kann ja vieles steigern, schnell am schnellsten, aber voll steigern geht nicht. Wenn was voll ist, ist es voll. Dann ist es voll. Es gibt kein voll am vollsten. Das Leid in seiner ganzen Fülle, und trotzdem schreibt er, so nehmen wir ihn an, den Kelch, den bittern, dankbar ohne Zittern aus deiner guten und geliebten Hand, weil er weiß, dass das hier auf Erden nicht alles ist und weil er weiß, dass auf ihm eigentlich noch die Krone des Lebens wartet. Und wenn wir so weiterlesen in diesem vierten Kapitel, dann stellen wir noch ein paar Dinge fest. Gott mutet uns diese Feuerstürme zu, aber er bietet uns auch diese Kraft an, bei ihm abzuholen, die nötig ist, um da durchzukommen. Vers 14, ihr könnt euch glücklich schätzen, wenn man euch angreift und verhöhnt, nur weil ihr euch zu Christus bekennt. Daran zeigt sich nämlich, dass der Geist Gottes, der Geist seiner Herrlichkeit, bei euch ist. In Zeiten der Anfechtung, der Not, nochmals ist Gott uns, mir und dir, näher als sonst. Daran zeigt sich nämlich, dass der Geist Gottes, der Geist seiner Herrlichkeit, bei euch ist. Und ein zweites, klar sollte auch sein, dass dieses Leid, von dem ich jetzt spreche, nicht ein hausgemachtes Leid ist. Das schreibt uns Petrus ganz, ganz klar im Vers 15, freilich soll keiner von euch leiden, weil er als Mörder, Dieb oder wegen anderer Verbrechen bestraft werden musste oder weil er sich Rechte anmaßte, die ihm nicht zustehen. Das bedeutet, wenn wir in diese Krise geraten, weil die Ursache unser sündiges Verhalten ist, dann müssen wir irgendwo das auch selber auslöffeln. Beispiel, finanzielle Krise, weil wir uns mehr geleistet haben, als wir uns leisten können. Oder der Führerschein ist weg, weil wir zu schnell gefahren sind oder alkoholisiert gefahren sind. Ich denke, ihr wisst, was ich da meine. Und ein drittes, das wir nicht vergessen sollten, wer um Jesu Willen leidet, der braucht sich nicht zu schämen. Das ist ein wichtiger Punkt. Und ich denke, manchmal trauen wir uns gar nicht, unser Not, unser Leid in der Gemeinde weiterzusagen, weil alles so einen perfekten Eindruck macht in unseren Gemeinden. Und Petrus schreibt in Vers 16, wer dagegen leidet, weil er ein Christ ist, der braucht sich nicht zu schämen, sondern er soll Gott darin verherrlichen. Es gibt oft so viele falsche Schuldgefühle und die Nähe zu Jesus bedeutet ja nicht, dass in meinem Leben immer alles glatt geht und das Leid nur deutlich macht, dass in meinem Glaubensleben etwas nicht stimmt. Das ist absoluter Unsinn und das ist vielleicht sogar der Gipfel der Verwirrtheit, wann sowas so triumphalistisch daherkommt, dieser Glaube, und so erdrückend daherkommt, dass für Schwachheit, für Krankheit, für finanzielle Not dann irgendwo kein Platz mehr ist. Jesus sagt ganz in dem bekannten Vers, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und gerade die Gemeinde ist der Platz für all diese Menschen in ihrer Not. Und das gehört zu unserem Leben und das zu leugnen, das ist einfach lieblos. Und zum Schluss, Vers 17, denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt beim Hause Gottes, also bei der Gemeinde, bei uns. Wenn aber zuerst bei uns, wie wird das Ende derer sein, die sich weigern, dem Evangelium Gottes zu glauben? Nochmal, das ist genau das Gegenteil, was uns manche Heilslehrer als Friede, Freude, Eierkuchen-Theologie verkaufen wollen. Erinnert euch, diese Prüfungen in der Schule, die gehören einfach dazu. Wir sind seine Kinder vor allen anderen, uns bleiben schwere Wege nicht erspart. Und Gott ist uns in diesen Zeiten näher als sonst. Und Krisen sind keine Zeitverschwendung. Sie zeigen auch niemals unser Versagen. Sie zeigen niemals Gottes Abwesenheit. Sie gehören zur Nachfolge Jesu dazu. Und Hudson Taylor, der Gründer der China-Inlandsmission, hat einmal Folgendes gesagt, und das gefällt mir irrsinnig gut. Es ist ja nicht ausschlaggebend, wie groß der Druck ist, sondern allein wichtig ist, ob dieser Druck dich von Jesus wegdrückt oder ob dieser Druck dich näher zu Jesus hindrückt. Darum halte fest in Stunden, die dir nicht gefallen. Und zum Schluss, ich weiß, dass man Predigen nicht lange behält, man vergisst sie relativ schnell wieder, aber zwei Dinge, die ihr vielleicht behalten sollt, die das ein bisschen zusammenfassen. Krisen haben schon ein wesentliches Ziel, und das ist, uns näher zu Jesus zu bringen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, Gott meint es immer gut mit dir. Letzter Satz, letzte Predigt, Werner, denn Gott ist Liebe. So ist es. Und das ist der Grund, warum wir Hoffnung haben dürfen in all diesen Krisenzeiten unseres Lebens. Also ihm allein die Ehre, und setzt euer ganzes Vertrauen auf ihn, denn er lohnt es euch. Und ich möchte noch beten mit euch. Ja, lieber Vater, lieber Herr Jesus, du weißt, wie es uns jetzt geht, wie es jeden Einzelnen jetzt geht. Und du kennst diese Gedanken, du kennst diese Bilder, die jetzt in uns hochsteigen, die zu dir kommen jetzt, und du kennst all diese Bitten, dieses Nichtverstehen, oft auch diese Bitterkeit und so vieles. Dennoch, lieber Vater, dürfen wir wissen im tiefsten Herzen, dass du wirklich einen wunderbaren Plan für uns hast und dass du willst, dass wir dir näher kommen, dass wir dieses Ziel erreichen, dass wir nicht verloren gehen. Darum danke auch für deine Erziehung, für das Wissen, für den Glauben, dass du es wirklich immer gut mit uns meinst, dass du uns niemals aus den Augen lässt. Herr, und du bist hier in unserer Mitte, und du segnest und du berührst. Und darum sagen wir dir Lob, danke und preisen dich. In Jesu Namen, Amen.